Sehet und schmecket, wie gut der Herr ist. Es ist eigenartig, dass wir so oft einfach Eigenschaften, die Gott von sich selbst sagt, auf ihn allein belassen und nicht auf die Idee kommen, eigentlich sollte ich auch so sein. Ist ja, hast du mal darüber nachgedacht, dass du so durch die Gegend gehst mit in deinem Leben und zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinen Mitmenschen sehet und schmecket, wie gütig ich bin. Ein ganz komischer Gedanke. Aber es wird so von Gott gesagt. Und das ist der Unterschied. Deswegen, ich finde es als etwas, was normal sein kann, wenn andere Menschen über dich sagen können, sehe und schmecket, wie wirklich gütig dieser Mensch ist, wie demütig dieser Mensch ist, wie liebevoll dieser Mensch ist. Und zwischen nur sehen und schmecken, weil der Geschmack ist ein Bild für das, was ich wirklich erfahre und erlebe an dieser Person, nicht nur sehe. Sehen allein, äußerlich kann man viel spielen. Und wir sind sehr gezwungen, wenn wir merken, irgendwo ist unser Herz an einer bestimmten Stelle doch noch verdorben. Aber das verstecken wir irgendwie. Das ist die normale Natur, dass wir das verstecken und etwas vorspielen. Aber dieses Vorgespielte, ihr Lieben, schmeckt und riecht komisch. Amen. Versteht ihr? Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Herz heilen lassen, reinigen lassen und dass wir von Gott lernen und dass wir Gott widerspiegeln. Und dieser Prozess, wir haben in einem inspirierten Wort einer Person hier vorhin im Gottesdienst: Ich bin das Licht der Welt. Als ich dieses Wort gehört habe, was sehr bekannt ist, habe ich genau an das gedacht. Wenn ich das Licht anschaue und ich bin das Licht der Welt, ist Jesus. Wenn ich ihn anschaue, ihn studiere, ihn lerne zu lieben, dann widerspiegle ich etwas, was durch mein Herz kommt, nicht durch mein Angesicht. Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Hat Jesus gesagt in seiner Bergpredigt. Die reinen Herzen sind. Aber das ist ein Kreislauf und dieser Kreislaufgedanke geht bis zum Schluss der Predigt. Es ist ein Empfangen und Geben und wieder zurückgeben an Gott. Ich schaue sein Licht, ich schaue Jesus an. Im Evangelium lese ich und lerne ich, wer Jesus ist. Aber nicht nur das, sondern ich schmecke es, ich erfahre es. Und es ist wunderbar. Es ist nicht gut, wenn eine Tüte Güte eine Tüte bleibt. Amen. Das ist viel zu wenig. Sondern unser Herz voller Güte, voller Erbarmen. Und vor allem, dass wir unser Herz bei Gott haben. Da bei Gott, beim Herrn. Und jetzt, was ich jetzt lese, ihr werdet sofort denken, bumm, geht es jetzt nur um ein Thema im Leben? Nein, Jesus spricht auch vom Herzen, der an der richtigen Stelle sein soll. Und er lehrt uns und er will uns beibringen, wie wir da hinkommen. Und deswegen lese ich Matthäus 6, die Verse 19, erstmal bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Es ist interessant, wie Jesus manches Mal so von links kommt und von rechts kommt. Bevor ich weiterlese, lest mal die Bergpredigt, das ist Kapitel 4, 5 und 6 im Matthäusevangelium, da werdet ihr den gesamten Kontext. Aber wie er plötzlich Dinge anspricht, die meines Erachtens nach doch ein bisschen spitz sind, aber auf eine Wahrheit hindeuten. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Für die damaligen Zuhörer wusste jeder, worüber Jesus spricht. Heute würden wir sagen, Alarm, also wir haben ganz andere Sicherheitsmethoden, wo Diebe drankommen, wo uns was weggenommen wird. Und Jesus sagt in Vers 20, sammelt euch viel mehr, achtet auf das Wort viel mehr, Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen können. Und dann kommt die zentrale Aussage von diesem Text, der dann auch später weitergeht. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Achtet darauf, dass Jesus in seiner unzähligen Weisheit nicht sagt, wo euer Herz ist, da ist auch euer Schatz. Sehr wichtiger Unterschied. Sondern erst geht es um die Werte, die wir uns eineignen in unser Leben. Und dann kommt das Herz nach. Und etwas Besonderes noch in diesem Text ist auch, dass es wiederum um zwei Welten geht. Um die irdische Welt und um die himmlische Welt. Wir haben das schon mal, als wir über Ernte, Saat und Ernte gesprochen, das Ackerfeld des Ichs, des Fleisches, Ackerfeld des Geistes. Aber darüber haben wir schon gepredigt. Das Wort viel mehr, erstmal in Vers 19, gehen wir mal Stück für Stück. Das Wort viel mehr, in Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Das Wort viel mehr tut verraten, dass Jesus nichts dagegen hat, dass man sich auf Erden Schätze einsammelt. Ja. Jesus hat nichts dagegen, dass du sparsam lebst, dass du etwas auf der Kante legst im Bereich der Finanzen. Oder dass du anlegst, oder dass du Immobilien kaufst, dass du dir ein Auto kaufst. Es ist nicht das Evangelium von Jesus, wenn jemand behauptet, das will der Herr alles nicht. Da haben die manche Klöster und Mönche in der Kirchengeschichte etwas missverstanden. Im Gegenteil, Jesus hat nie was dagegen gehabt, wenn man wohlhabend gewesen ist, wenn man Reichtum hat und Menschen, die wohlhabend und Reichtum auch erlebt haben und noch erleben, haben es auch der Weisheit Gottes zu verdanken und viele wissen es gar nicht. Der Weisheit Gottes und der Gnade Gottes zu verdanken. Das Wort vielmehr, da legt Jesus eigentlich den Schwerpunkt. Leute, verpasst nicht den richtigen Akzent zu setzen. Er sagt, es gibt auch eine Dimension, wie man Schätze sich im Himmel sammeln kann. Die wir auf der Erde sammeln, die sind zeitlich gebunden. Die verursachen aber auch Leid, wenn Dinge geschehen, die wir nicht wollen. Sie haben temporäre Werte, das sind temporäre Werte. Sie segnen dein Haus, deine Familie, einige Generationen, wenn du richtig wohlhabend bist. Aber wo hier Jesus eine Mahnung gibt, ist Achtung. Der Reichtum hat die Eigenschaft der zunehmenden Begierde. Darf Jesus das sagen? Weiß Jesus, um was es hier geht? Natürlich, er kennt die Menschen. Und er spricht eine Mahnung, weil er weiß, dass ist und bleibt, die Geldliebe ist eine bittere Wurzel. Sie kann dein Leben und unser Leben kaputt machen. Deswegen sagt er, hey, verliere nicht dein Herz in der Geldliebe. Das ist wichtig. Und hier sitzen Leute, die können uns berichten, wie sie wohlhabend waren und wie sie abgestürzt sind. Und was für ein Schmerz das ist. Jemand, der noch nie wohlhabend war, kann sagen, was für ein Lied singt er denn? Das verstehe ich nicht. Aber ich muss aber auch an der Stelle noch etwas dazu sagen. Die Armut hat auch einen bitteren Stachel. Nicht nur das Reichtum. Armut hat die Eigenschaft der zunehmenden Sorge, Verzagtheit und Depression. Das ist auch etwas, was nicht in Ordnung ist. Also man muss nicht nur lernen, reich zu sein, sondern man muss auch lernen, arm zu sein und sein Herz bewahren. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist eine wichtige Klarstellung. Jesus hat nichts gegen Vermögen und Besitz. Hallo? Er hat selbst Eltern gehabt, die ein Haus besessen haben. Und sein Papa, nicht Geppetto, sondern Josef, der hat ein Geschäft gehabt, der war selbstständig. Und wenn du das Evangelium liest, bedient sich Jesus sehr oft von den Wohlhabenden. Die Wohlhabenden haben ihn gesegnet, haben ihn versorgt. Nicht nur Jesus, auch seine ganze Truppe. Jesus hat mal einen Anzug gehabt, da kann Lagerfeld nicht mitkommen. Da kann Hugo Boss nicht mitkommen. Hast du es noch nie im Evangelium gelesen? Noch nie? Ein Mantel ohne, wie sagt man denn? Ohne Naht. Zur damaligen Zeit war das teuer. Und wie teuer? Und Jesus hat es geschenkt bekommen. Und hat die Leute gesegnet. Reiche Frauen haben Jesus bedient. Oh Herr, sende uns solche Frauen in der Church. Halleluja. Ja. Er hat eine gesunde Einstellung dazu. Aber er weiß um die Gefahr, dass man sein Herz verlieren kann im Materiellen, in der Begierde. Und deswegen merkt ihr diesen Satz, wenn du die ganze Predigt heute vergisst, bitte vergiss diesen Satz nicht. Nicht der Mensch soll dem Besitz dienen, sondern der Besitz soll den Menschen dienen. Amen? Toller Satz, oder? Nicht der Mensch soll den Besitz dienen, sondern der Besitz, das Vermögen, soll den Menschen dienen. Und wenn du diesen Schwerpunkt hältst, dieses Verhältnis, diesen Akzent hältst, dann ist alles gut. Und das gilt nicht nur für Vermögende unter uns, sondern auch für die, die normal sind, durchschnittlich, aber auch die, die weniger haben. Dass wir sagen, Herr, in der Fülle, aber auch im Mangel, ich bin dein Diener und ich bin nicht Diener von Wohlstand und ich bin nicht auch Diener von meinen Depressionen und von meiner Angst, von meinem Kleinglauben. Und wenn Jesus gesagt hat, übrigens im gleichen Kapitel, sorge dich nicht, das sagt er nicht zu den Wohlhabenden, ihr Lieben, das sagt er zu denen, die wenig haben. Sorgt euch nicht, die Sorgen sind wie ein Krebs. Wenn euer Vater im Himmel die Blumen im Feld begleiten kann und die Vögel zu Nahrung bekommen, wie viel mehr wird er seine Kinder versorgen? Und ich segne dieses Land im Namen des Herrn. Wir leben in einem demokratischen, fairen, sozialen Staat. Und ich will es an dieser Stelle sagen. Ich weiß, ich habe schon viele Menschen meckern hören, wenn sie sagen, aus meinen Steuern soll der leben. Kümmere dich doch nicht darum. Gott sei Dank haben wir ein Steuersystem, wo Und das ist auch eine Weisheit Gottes. Das hat niemand erfunden, das hat Gott erfunden. Es fing in der Bibel mit den Zehnten an. So fing es an, ganz am Anfang, wo Gott dann Versorgung für sein Haus, aber dann über den Zehnten, liest das Alte Testament, wird dieses System von Steuer oder System von Solidarität eingeführt. Und in unser Land braucht niemand zu verhungern. Ich glaube das nicht. Wer verhungert, der hat was irgendwie nicht verstanden oder der liebt Mutter sehen allein, aber wir haben ein System, wo niemand verhungern muss. Und jetzt sage ich etwas hier, wo ich mir wage, jetzt etwas zu sagen. Ja, okay. Und auch die Kirche, auch die Alive Church, über die sozialen Ebenen unseres Staates, darüber hinaus wollen wir armen Menschen helfen, so gut wir können. Und auch die Geschwister unter uns. Und das ist ein Beitrag. Ich danke euch allen für diesen Beitrag. Das ist nicht so selbstverständlich. Alle Kirchen in Durlach machen das Gleiche. Vielen Dank dafür. Danke an die Mitarbeiter der Durlacher Tafel, die wirklich mit Einsatz hier da sind und alles reingeben. Ein Applaus für euch. Danke. Wenn wir nicht die Ehrenamtlichen hätten. Und manchmal, weißt du, man kann sich nicht einigen, was das Wort Ehrenamt bedeutet. Was ist jetzt Ehrenamt? Ich habe meine eigene Interpretation. Darf ich? Ehrenamt ist, ich tue etwas, ich erfülle eine Aufgabe und ich erfülle sie so, dass ich keinen Profit davon nehme, sondern Gott die Ehre dafür gebe. Amen? Das ist meine fromme Definition. Und ich finde es klasse. Und diese Church ist voller Ehrenamtlichen. Wenn wir Team Night haben, dann kommen fast 100 Leute zusammen. Wo ist das? Das ist doch nicht logisch. Das ist ein Segen von Gott und Gott liebt dein Einsatz. Und dieses ist Ehrenamt. Zum Beispiel, ich habe eine ganze Palette, aber ich komme nicht hin. Zum Beispiel auch Ehren, sich einzusetzen, ehrenamtlich. Sammelt Reichtümer im Himmel. Okay? Also auf der Erde Reichtümer sammeln, da brauche ich nicht zu predigen, jeder von uns weiß, was ich meine. Aber was sind die Reichtümer, die man im Himmel sammeln kann? Wo keine Motte, habt ihr schon mal gesehen, eine Jacke gehabt von den Motten zerfressen? Nee, Daniel, du noch nicht? Du bist ein gesegneter Mann. Daniel, hast du schon mal Rost in dein Auto entdeckt? Also jetzt sind wir quick. Also Rost, ja. Also, alles ist vergänglich auf dieser Erde, aber gut. Nur wenn er nicht Gott Ehre gibt mit dem, was man hat. Ich sage dir, wenn du den Besitz dienst, früher oder später landest du auf dein Gesicht. Es hat keine Segensspuren. Aber wenn du Gott dankst für das, was du hast, ob es viel ist oder weniger ist, und sagt, das soll mir dienen, soll den Menschen dienen, die in meinem Umfeld sind. Ich verliere nicht an mein Herz. Ich verliere nicht in der Geldliebe, in dem Reichtum. Ich verliere nicht meinen Frieden. Ich weigere mich, mein Herz darin zu verlieren. Und ich sage euch, der echte Beweis dafür, dass Geld Menschen nicht, also dass die Geldliebe, Geld macht Menschen glücklich. Das kann Menschen glücklich machen und helfen. Aber die Geldliebe und das Halten, alles zu haben, macht kein Mensch wirklich glücklich. Wie kann es sein, dass Millionäre sich das Leben nehmen, weil sie nicht glücklich sind. Sie schwimmen im Geld, sie sind nicht glücklich. Das ist der Beweis. Kann man im Kleinformat auch dahin kommen? Ja, man kann im Kleinformat auch dahin kommen. Und deswegen hat Jesus gesagt, hey, okay, tut es. Verliert nicht euer Herz in irdische Besitztümer, aber verliert euer Herz woanders. Habt Lust woanders etwas. etwas zu tun. Und zwar Reichtümer zu sammeln im Himmel. Das Wort Himmel, das ist die göttliche ewige Ebene. Und diese Ebene ist eine Segensquelle, ihr Lieben. Wer für den Himmel investiert, investiert für die Geschichte seines Lebens. Wie kann man denn für den Himmel investieren? Zum Beispiel, was wir heute hier getan haben. Ein Herz für dein Haus. Wir haben Geld gebracht, damit das Reich Gottes aufgebaut wird. Damit das Evangelium verkündet werden kann. Zum Beispiel. Oder, ja, das ist eigentlich an vierter Stelle, was ich gesagt habe. An erster Stelle. Ich sage euch jetzt etwas, wo ihr sagt, das klingt komisch, aber das ist nicht komisch, das ist eine tiefe Wahrheit. Kannst du mir einen größeren Schatz beschreiben als der Schatz, von Gott geliebt zu sein? Corinna sagt nein. Es gibt keinen größeren Schatz. Als von Gott geliebt zu sein. Das ist eine Dimension, wenn Menschen das entdecken, wenn du verstehst, wie sehr Gott dich liebt. Und das Zentrum des Evangeliums ist, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dich geliebt, dass er sein Wertvollstes gab, sein Sohn Jesus. Der Mensch, der versteht, wie sehr Gott mich liebt und wie sehr Gott mir Gnade gegeben hat. Und ich hier sitzen kann heute und ich eine Familie haben darf und Kinder haben darf und dass ich gesund bin und wenn ich krank bin, werde ich getragen. Wer das versteht, kann nicht anders, als diese Wahrheit zu seinem Schatz zu machen. Vers 21. Vers 21. Danke. Danke. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mich bewegt das. Weil es ist so einfach, aber so tief, zu wissen, ich bin von Gott geliebt. Er hat alles gegeben, er würde alles geben für mich. Obwohl ich mich von ihm abgewandt habe, obwohl ich von ihm nichts wissen will. Wer das entdeckt, entdeckt den größten Schatz, den größten, von Gott geliebt zu sein. Hätte das ein Michael Jackson kapiert? Oder lass mich die großen Persönlichkeiten unserer Geschichte, hätten sie das kapiert? Hätte das ein Judas kapiert? Dass Jesus ihn trotzdem liebt, auch wenn er ihn verraten hat. Das ist der größte Schatz. Und wer das zum Schatz macht, dann kannst du nicht anderes als dein Herz darin verlieren. Dein Leben darin verlieren. Und das ist die Dimension, ihr Lieben, wo du für Jesus lebst, für den Herrn lebst, mit deinem Besitz, mit deinem Mangel, mit deinem Reichtum, mit dem, wie du bist. Ich diene den Herrn und lebe für ihn. Und du wirst dafür sorgen, dass Wohlstand dir dient und Menschen dient und das Reich Gottes dient. Du wirst nicht halten. Du wirst nicht Sklave werden. Du wirst nicht gebunden werden. Sondern du wirst verstehen, das ist das größte Schatz, die Gnade Gottes in mein Leben. Der mich glaubt, der mich nie verleugnen wird, der Herr, der mir jeden Tag sagt, ich kenne dich, ich weiß es, trotzdem halte ich zu dir. Trotzdem stehe ich zu dir. Du kannst stets zu mir kommen. Am Ende wirst du von jedem abgelehnt. Aber Gott lehnt dich nie ab. Er ist immer da. Und mit diesem Gedanken möchte ich mit uns beten heute Morgen. Ich habe noch 2/3 Konzept vor mir. Heute Abend geht es weiter. Heute Abend geht es weiter. Aber der größte Schatz ist zu wissen, von Gott geliebt zu sein. Und diesen Wert ist ein Reichtum, den du im Himmel sammelst. Denn aus diesem Wissen wirst du handeln. Aus dem Wissen, Gott liebt mich und ich verliere mein Herz in ihm, weil er mein Schatz ist. Das, was du lebst aus dieser Ebene, aus dieser Position, das wird Schätze in den Himmel sammeln. Und jetzt ein Bild. Heute Abend werde ich es wiederholen, aber ich sage es euch. Schaut mal. Wenn du für Gott lebst, weil du dein Herz verloren hast in ihm, zu wissen, er liebt mich. Und er hat einen Plan mit meinem Leben. Er hat eine Bestimmung mit meinem Leben. Und dieses Wissen bringt dich etwas zu leben, indem du Gott dienst. Dann bringst du Schätze in den Himmel. Du bringst sie nach oben. Und das wird dir nicht weggenommen. Das ist der Teil, den Gott segnet. Das ist der Teil, der nicht vergänglich ist. Der Teil, wo niemand dir stehlen kann. Das ist der Bereich, wo niemand drankommt. Und dann sagt Jesus im selben Kapitel: Und mit dem Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und jetzt kommt dein Reich. Du bringst es im Himmel zur Ehre Gottes und Gott gibt es dir wieder zurück. Es ist ein Kreislauf. Dein Leben, deine Taten für Gott bleiben nicht irgendwo im Himmel. Sie bekommen ewige Dimension und fallen wieder auf dich. Dein Reich komme. Das ist die Grundausrichtung unserer Gebete. Dein Wille soll geschehen. Und wenn wir sagen, dein Reich kommt, dann heißt es kommt das Reich Gottes auf dein Leben. Es kommt der Segen Gottes auf dein Leben. Es kommt Versorgung Gottes auf dein Leben. Wir tun nicht das für unsere Erlösung, sondern wir tun es, weil wir unser Herz an Gott verloren haben. Nur deswegen. Wer entdeckt hat, dass geliebt zu sein von Gott, kann nichts anderes als diese Liebe weitergeben. Geht nicht. Der Vater unser sagt: Vater, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigen. Du bringst es zum Herrn und der Herr gibt es dir wieder. An einer Stelle heißt es in der Bibel: Gepriesen und gesegnet sei der Vater aller Barmherzigkeit. So, schaut mal: Gepriesen und gesegnet sei der Vater aller Barmherzigkeit. Denn er hat uns gesegnet mit den Segnungen der Himmelswelt. Schaut mal, ein Kreislauf. Es geht nach oben und es kommt zurück zu dir. Ist das nicht fantastisch? Das ist Motor für unser Leben. Das ist unser Lebenssinn. Und ich bete, dass jeder von uns und ich auch, verzeiht, ich bin sehr bewegt heute Morgen, weil wenn ich darüber rede, erkenne ich, wie oft ich davon wegkomme, zu wissen, Gott ist.